Guten Abend. Wir haben heute gleichzeitig zwei Gottesdienste, eine Evangelisation, eine Heilungsgottesdienst in Frankfurt-Oder und hier haben wir einen Gottesdienst mit dem Thema bewusstes Leben. Und ich freue mich, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil er es uns versprochen hat. Halleluja. Und vielleicht könnt ihr noch Platz nehmen oder auch nicht. Ihr könnt auch stehen oder tanzen oder knien oder hüpfen, wie es euch ums Herz ist. Ich habe heute die große Freude, dass unser jüngster Teenager jetzt den Lobpreis leiten wird. Und wir freuen uns darauf. Und ich freue mich, dass wir den Geist der Freiheit und des Lebens und der Kraft willkommen heißen dürfen und dass wir den Geist der Kritik, des negativen Denkens und all das, was da reingepackt wird, kann noch in dieses Thema, dass wir den rausschicken können. Halleluja. Und nimm dir die Freiheit, die Gott dir gegeben hat. Es ist ein großes Geschenk, frei zu sein. Denn der Herr ist unser Rückenwind. Wenn der Herr unser Rückenwind ist, dann geht's nur vorwärts. Halleluja. Und egal, auf welchem Punkt du bist, auf dem Mittelpunkt oder sonst irgendwo, wenn du auf dem Nullpunkt angekommen bist, dann geht's aufwärts. Halleluja. Vielleicht sind manche noch, die flattern noch so wild rum in ihrem eigenen und die müssen Stille halten und sich wie ein Adler tragen lassen von diesem Rückenwind. Halleluja. Und wenn du dich von ihm tragen lässt wie ein Adler, dann hast du wieder den Überblick über dein Leben. Dann weißt du, wo es lang geht. Dann siehst du klar, dann siehst du weit. Halleluja. Und heute Abend ist es schön, dass der Herr versprochen hat, hier zu sein. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich hier vorne stehe heute Abend. Mein Mann ist noch in Frankfurt-Oder. Dort ist bis Montagabend immer um 20 Uhr Heilungsgottesdienste und sie haben sehr Erweckungsluft dort und ich freue mich darüber. Und da ja Billy Smith ganz unversehens abberufen wurde und nach Amerika heimfliegen musste, da hat Gott sich bestätigt, es braucht nicht einen Texas-Indianer, um Segen zu haben. Das tut auch der Spree-Indianer. Und der Herr hat Heilung geschenkt, schon am ersten Abend mehrere offensichtliche Heilungen. Und wir preisen Gott für seine Kraft. Und heute Abend hat er auch etwas vor. Und ich denke nicht nur mit mir, sondern mit jedem Einzelnen. Und sei in Erwartung. Und lass dich tragen vom Wind des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja.
Es ist immer so, wenn der Hirte über der Gemeinde nicht da ist, muss man besonders achtsam sein. Ich weiß, dass wir alle das Gute wollen, die wir hier sind. Aber ich weiß auch, dass wir sehr achtsam sein müssen. Und deswegen preise ich den Herrn auch darüber, über dieses, und es wird gut werden. Denn der Herr hat uns immer wieder gezeigt, dass wir in dieser letzten Zeit, in der wir stehen, wir können nicht mit einem Auge nur schauen, sondern wir müssen mit beiden Augen schauen und Gott vertrauen und von ihm unser Heil erwarten. Und ich weiß zwar, dass ich heute Abend hier vielleicht ein schwaches Glied bin, dass ich eine Frau bin, aber ich weiß, dass der Herr mit seiner Kraft da ist. Und manchmal, je mehr man Widerstand empfindet oder je mehr der Feind versucht, Mauern aufzubauen, desto mehr ist die Kraft Gottes da, um Mauern einzureißen. Und dafür preise ich ihn, dass er heute Abend da ist und dass seine ganze Kraft da ist. Und deswegen möchte ich mich auch noch anschließen den beiden und möchte noch ganz besonders Gott preisen. Halleluja. Halleluja. Herr, ich preise dich, dass du da bist. Ich preise dich, dass wir Kanäle sein dürfen. Ich preise dich von ganzem Herzen für deine Macht, für deinen Sieg, den du schon errungen hast auf Golgatha. Ich preise dich, Herr, dass ich ganz sicher weiß, dass du, Herr, dich offenbaren willst heute Abend, dass ich ganz sicher weiß, dass du nicht früher Ketten zerbrochen hast, sondern dass du heute noch Ketten zerbrichst, Gebundenheiten losmachst, Herr, und dazu gebrauchst du nicht irgendjemand super, sondern du brauchst die Menschen, die von sich sagen können, ich bin ein Sünder, ich bin ein begnadigter Sünder, ich bin, Herr, ich bin nichts aus mir selbst, sondern ich möchte, dass du, Herr, alles dich offenbarst durch uns und durch jeden Einzelnen. Herr, ich preise die Kraft deines Namens. Ich preise die Kraft deines Blutes. Ich preise deine Gegenwart. Oh, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Herr. Hallamashia kaseria lamasentori. Turesi komboria si elamasantika sheri. Turesi alamahasanto. Halleluja, Herr. Ich preise dein Wort. Herr, ich preise dein Wort, denn es ist die Wahrheit, die unsere Seele aufrichtet, Herr, die etwas bewirkt in unserem Leben, die etwas bewirkt in der Vergangenheit, die etwas bewirkt in unserer Zukunft und die heute lebendig ist. Halleluja. Lob und preise dir. Amen.
Wenn du praktisch auf den Nullpunkt deines Lebens bist, dann, so wie ich gestern gesagt habe, dann liegst du wie so ein Käfer, umgedreht, streckst alle Viere von dir, aber du hast die richtige Richtung, du kannst nach oben schauen. Du stehst nicht mehr auf deine vier Beine, wo du so sicher bist, wo du meinst, ich bin der große Maxe, da geht's nämlich schief. Ich habe aber heute ein ganz anderes Thema, und zwar, ich fange an mit dem Gestrigen, mit dem bewusstes Leben. Da gehört nämlich das Gestrige, das Zukünftige und das Jetzige dazu. Und weil so ein Thema, heute haben wir mehr junge Leute hier, die interessiert sich fürs Gestrige überhaupt nicht. Fangen wir mal zwar mit dem an, dass wir das hinter uns lassen. Dann das Zukünftige. Aber wir sind keine Phantasten, die nur im Morgen leben, sondern wir haben das Jetzt in unserer Hand. Das ist das Einzige, was wir wirklich in unserer Hand haben. Und da kann man ganz schön was anstellen mit dem Heutigen. Das Gestern, das muss man abschließen. Und Johannes sagte in meinem ersten Johannesbrief, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und wenn du immer nur nach dem Lustprinzip lebst, dann das alles vergeht. Und irgendwann mal hört die Lust an dem und an dem und an dem auf. Mal so ganz realistisch gesehen, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Manches, was heute Spaß gemacht hat, wirst du zurückschauen und sagen, das will ich gar nicht mehr, macht mir keinen Spaß mehr. Und was von der Vergangenheit ist, dieses ganze Äußerliche ist einem ganz schnellen Wechsel unterworfen. Und wer schon ein bisschen aus der Vergangenheit kommt, der weiß, wie das manchmal so schnell verfliegt. Manche Wünsche, die du hattest, die musst du irgendwann mal ablegen. Die passen nicht mehr. Warum passen sie nicht mehr? Zum Beispiel, ich hatte so eine große Lust, mal mit dem Motorrad von Alaska bis nach Feuerland zu fahren. Aber irgendwie denke ich, ob mir das wirklich so Spaß macht. Es gibt was mir vielleicht mehr Spaß macht, Vergangenheit. Das war ein Wunsch, den hätte ich vielleicht ein bisschen früher mir realisieren sollen. Oder was Vergangenheit noch betrifft, du aus der Vergangenheit Hast du vielleicht etwas dich jahrelang mit dir rumgetragen, dich an dir selbst über etwas geärgert? Und da musst du jetzt mal endlich die Schere nehmen und die Schatten von deiner Vergangenheit abschneiden. Nämlich, zum Leben gehört dazu, dass du deine Eigenarten und Fehler und deine Beschaffenheit annimmst aus der Vergangenheit, weil Gott dich so gewollt hat. Und auch mit deinen äußerlichen Unvollkommenheiten, weil das Äußerliche vergeht. Aber genauso vielleicht das mit äußerlichen Schönheiten, es vergeht auch. Ist auch dann eines Tages Vergangenheit. Und dem muss man sich einfach stellen. Aber da kannst du dir sagen, ich bin wie und was Gott aus mir machen wollte. Zu mir hat mal der Herr gesagt, vergib mir, dass ich dich als Frau gemacht habe. Es war eine lange Zeit, wo ich das einfach nicht wollte. Ich wollte das einfach nicht annehmen. Und das musste ich akzeptieren, dass es so ist. Vielleicht ist es bei dir umgekehrt. Also das Äußerliche vergeht, aber ich bin wie und was Gott vorher wollte. Und weißt du, Jakobus, das ist der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder, der sagte einmal, der Mensch ist wie Gras, wie eine Blume im Gras, und so wie die Blume mal verwelkt, so verwelkt alles, was sichtbar ist. Alles, was du jetzt siehst, guck dich mal rum, alles, was du siehst, auch die schöne Kirche, dein Nebensitzer, du selber, alles das, was sichtbar ist an dir, das vergeht. Das wird eines Tages Vergangenheit sein. Nur das, was innen ist, was man nicht sieht, das bleibt. Und was muss man daraus schließen, aus diesem Gestern, das man abschließen muss? Man muss Vergebung aussprechen allen Personen, allen Institutionen und allen Umständen, die uns selber, unsere Seele, unsere Gefühle verletzt haben. Sonst, wenn du das nicht machst, dann schleppst du immer so einen ganzen Schleier, so einen ganzen Schwanz hinter dir her. All die Sachen, die du nicht vergeben hast. Ich habe früher immer gedacht, nur Mensch, naja, ich vergebe allen pauschal, sei euch vergeben. Aber dann habe ich gemerkt, so geht's nicht. Ich habe mal eine Zeit erkennen müssen, ich hatte so einen Groll aufs Arbeitsamt. Ich bin dort, habe dort Stunden und Tage verbracht auf Stellensuche. Ich habe vergeben müssen manchen kirchlichen Institutionen. Ich habe zu Hause bei mir ein Bild hängen im Schlafzimmer. Und dieses Bild, als ich früher am Sozialamt tätig war, da habe ich dieses Bild immer hinter mir aufgehängt. Und da ist mir gezeigt worden, dieses Bild brauche ich nicht mehr aufhängen. Das hat sich erfüllt. Da stand so eine ganz kleine, schmächtige Jüdin da. Es hat eine Jüdin gemalt, dieses Bild. Und sie hat sich extra einen Hut aufgesetzt, um sich an Autorität anzueignen. Sie hat einen dicken, breiten Gürtel um ihr Kleid rum gemacht. Und ich glaube, sie hat sogar eine Krawatte angehabt. Und dahinter, da standen lauter Männer, Rabbiner waren das, mit diesen Rabbi-Hüten. Und sie musste im Schatten deren Anglitzes, musste sie ihre Arbeit tun. Ich weiß nicht, dass ich mir so... Und zwar die Farben haben auch noch gefallen, das war ein modernes Bild. Aber jetzt habe ich erkannt, dieses ist nicht dein Leben. Du stehst nicht im Schatten von irgendjemand. Du bist von Gott gewollt und du stehst nicht im Schatten. Und ich habe das Bild zwar noch hängen, aber ich denke nicht mehr lang. Ich habe mich gelöst von diesem Programm, wo ich immer dachte, ich muss da kämpfen gegen irgendwelche Menschen, die irgendwie praktisch mich unter Druck setzen wollen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die von irgendwelchen Behörden Verletzungen haben. Die eine Wut haben, vielleicht auf die Schule, die dir ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hat. Vielleicht irgendeine Behörde, die dir nicht das genehmigt hat, was dir zusteht, wo dir so praktisch die Ohnmacht fühlen hat lassen. Vielleicht, und das habe ich auch, weil ich selbst jahrelang Beamtin war, ich habe mich furchtbar, verletzt gefühlt oft, wenn Leuten so pauschal gesagt haben, die blöden Beamten, die gehören alle abgeschafft, die sitzen so voll rum. Und mein Mann, der kommt ja praktisch aus dem Osten, wo so das Proletariat so groß ist. Und dem hat es immer sehr großen Spaß gemacht, so die Beamten ein bisschen zu lästern. Und das ging immer, immer habe ich mich getroffen gefühlt. Und ich habe manchmal zu ihm gesagt, du musst den Beamten auch mal vergeben. Also Vergebung muss ausgesprochen werden. Vergebung geschieht nicht automatisch. Und es ist nicht, dass du alles auf einmal vergeben kannst. Es wird dir stückweise gezeigt, wo du wieder mal Groll im Herzen hast und wieder so einen Schwanz hinter dir herziehst, weil du irgendwas nicht vergeben hast. Und heute Abend kannst du Vergebung aussprechen. All denen, die dich nerven, die dich geärgert haben, auch den Behörden, auch den Institutionen. Alles, was deine Seele oder deine Gefühlswelt verletzt hat, das kannst du vergeben. Manche machen sich ein Hobby daraus, alles, was sie ärgert, in ihr Tagebuch zu schreiben und verewigen das dadurch. Und immer wieder, wenn sie mal wieder was rückwärts lesen, dann sehen sie, was alles wehgetan hat. Und ich habe neulich mal so ein altes Aufschriebsel von mir angeschaut und habe gedacht, nee, jetzt nehme ich gleich einen Filzstift in die Hand. Und all das ganze negative Grusch, das ich da reingeschrieben habe, das wird ausgestrichen. Oder ich habe hingeschrieben, wenn da ein Namen stand, vergeben, 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 und ich hüte mich, das irgendwie weder zu behalten schriftlich, noch mir das in meinem Gedächtnis zu behalten. Es gibt in der Bibel im Alten Testament eine ganz interessante Stelle, da heißt es, und dann, und dann kommt Punkt, 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 und im Urtext steht dahinter zerstörter Text. Und wenn Gott es nicht zulässt, dass andere unsere Sünden zum Spaß machen, dann darfst du auch nicht zulassen, die Fehler anderer zu verewigen. Wenn du irgendjemand hast, auf den du böse sein kannst, dann vergib heute und geh dann ganz unbeschwert auf die Person zu. Du bist nicht mehr an diesen Schatten, an diesen Schwanz, der da hinter dir herläuft, gebunden. Aber Vergebung kann man auch das, was an deinem Körper angetan wurde. In meinem Leben war es oft so, bevor der Arzt mich so eine Operation freigegeben hat oder geschickt hat, habe ich nachher oft schlimmere Sachen gehabt als vorher. Manche Medikamente, die man einnimmt, die sehen so harmlos aus, und die Nebenwirkungen, da kriegst du Diabetes oder sonst etwas, wo dann den Ärzten wieder Arbeit besorgt. Ich will damit sagen, man muss auch da vergeben. Manche müssen Ärzten vergeben. Manchen, was die Vergangenheit tritt, das gestern, die müssen das abschließen, indem sie die Ablehnung vergeben. Wenn du von Gott geliebt bist und du bist geliebt, dann bist du angenommen und dann ist dir's Schnurrpiepe, egal ob die Leute dich annehmen oder nicht, weil du schon angenommen bist. Und es steht im Wort Gottes, bevor Grundlegung der Welt hat er dich schon gewollt und geliebt. Was macht's dann aus, wenn man dich ablehnt? Gar nichts. Du bist schon angenommen. Siegel angenommen. Und du brauchst dann auch nicht die Anerkennung von überall. Du musst nicht immer um Liebe betteln und um Anerkennung betteln. Wenn du nämlich um Anerkennung bettelst, wenn du um Liebe bettelst, dann machst du dich zum Knecht derer, von denen du Liebe und Anerkennung erwartest. Es macht dich sogar zum Diener oder sogar lästig. Deswegen vergiss die Ablehnung, die du erfahren hast, und vergib denen, die dich abgelehnt haben. Aber noch etwas, was man von gestern abschließen muss. Das ist die Tradition, die nichts genützt hat. Es gibt gute Traditionen. Es gibt eine gute Tradition, zum Beispiel, sag mir mal, dass du dich morgens wäschst und deine Zähne putzt oder sowas. Es gibt gute Gewohnheiten, dass du sagst, am Sonntag, da liege ich morgens nicht im Bett, da gehe ich ins Haus Gottes. Ist auch nicht unnütz. Aber es gibt auch Traditionen, die sind vollkommen unnütz und die machen dich zum Knecht. Es gibt Traditionen, die sind sogar unbiblisch. Die findest du gar nicht in Gottes Wort. Zeig mir mal, wo steht, dass Babys getauft werden sollen. Zeig mir mal, wo steht, dass man mit gefalteten Händen beten soll. Zeig mir's. Wenn du das findest, kriegst du 1 Million. Denn ich war so sicher, dass das nicht im Wort Gottes steht. Es gibt nirgends eine Bibelstelle, dass du vielleicht so beten musst. Es gibt nirgends eine Bibelstelle, dass Gott das Gebet nur hört, wenn du hier in Gottes Haus bist. Auf den unmöglichsten Orten, in den unmöglichsten Situationen hört Gott dein Gebet, wenn du aufrichtig und ehrlich von Herzen zu Gott rufst. Als ich noch im Büro den ganzen Tag gearbeitet habe und irgendein Problem mich beschäftigte, war das Beste für mich, in die Toilette zu gehen und zu beten. Und es hat nicht gestört. Der Herr hat mein Gebet erhört. Also, unnütze Sachen und Traditionen. Oder zeig mir mal, wo steht, dass du, Billy hat es immer gesagt, wo steht es, dass du beim Beten die Augen zumachen musst? Wenn du dann anfängst, rumschwindelig zu werden, dann wundert dich nicht, wenn du kannst ja nicht sagen, es war der Herr, es war der Geist Gottes, der mich bewegt hat. Es war dein Schwindel, der dich bewegt hat. Es steht nirgends, dass du mit geschlossenen Augen beten musst. Es ist jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, ein paar Beispiele. Ich bete trotzdem manchmal mit geschlossenen Augen, weil ich mich da besser konzentrieren kann. Das ist was anderes. Aber es ist kein Muss, dass ich mit geschlossenen Augen beten muss. Und dann gibt es Traditionen, die dich total behindern. Und alle solche Traditionen, solche Gewohnheiten, da musst du dir die Freiheit nehmen und sie über Bord werfen. Viele Traditionen, habe ich erfahren, die wurden nur eingeführt oder auferlegt, weil irgendeine Institution oder irgendein Mensch dich manipulieren wollte, über dich Macht haben wollte. Befreie dich von solchen Dingen. Niemand hat Macht über dich, außer du gibst ihm die Macht dazu. Du kannst sogar, ich habe gestern vorgelesen von der Rosa Luxemburg, der Kommunistin, was für tolle Gedanken die hatte im Gefängnis, wo sie sagte, wenn ihr doch alle so frei wärt wie ich, ich sehe den Himmel, wenn ich rausgucke, ich sehe was weiß ich und ich freue mich an dem Tag. Du kannst auch, und das hat auch Schiller gesagt, ein deutscher Dichter, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Du kannst frei sein im Gefängnis und du kannst gefangen sein in Freiheit, in der sogenannten Freiheit. Du kannst gefangen sein an deine üblen Gewohnheiten. Du kannst gefangen sein an Gedankengänge, die immer einer bestimmten Situation zu dir kommen. Gedanken können dich auch gefangen nehmen. Und all diese Sachen muss man über Bord werfen, damit man frei ist für die Zukunft. Und sogar Dinge, die dir Gott mal Gutes gegeben hat, kann sein, dass die gestern für dich gut waren, aber heute nicht mehr. Eine Australierin, die hier mal gepredigt hat, die hat gesagt, alle Dinge, die man von Gott empfängt, die empfängt man so. Und die muss man weitergeben, gebrauchen, umsetzen. Also man kann nicht immer an dem guten Alten festhalten. Und man muss sich auch befreien von Abhängigkeiten von Menschen. Und man muss lernen, Nein zu sagen, so wie du Ja sagen kannst. Man muss nicht so machen, wie ich es immer gemacht habe, wenn zum Beispiel jemand an die Türe kam und wollte mir was verkaufen, da war es mir so einfach zu sagen, mein Mann erlaubt mir das nicht, ja. Ja, so Psychologie, man nimmt irgendjemanden, den steckt man sich davor, irgendetwas, eine Entschuldigung. Und ich habe mancher von meinen Kindern, ich habe, besonders denke ich jetzt an meine jüngste Tochter, die hat von klein auf gewusst, was sie will und was sie nicht will. Und wenn ich ihr zum Beispiel am Wickeltisch eine rote Strampelhose rausgesucht hat, und die wollte die rote Strampelhose nicht, ich habe das mit aller Technik nicht fertig gekriegt, der die rote Strampelhose anzuziehen. Und Lob und Dank, wenn ein Mensch von Natur aus einen starken Willen hat. Aber viele haben das nicht und die brauchen es doch zum Überleben. Irgendwann merkst du, ich muss einen stärkeren Willen haben, ich muss Nein sagen lernen. Sonst bist du immer der Lackierte, du machst immer das, was die anderen wollen. Und wisst ihr, wenn einer ein Egoist ist, der kann nicht mit dem anderen Egoisten zusammenleben. Irgendeiner muss danach geben. Sonst gibt's Mord und Totschlag. Also, von das Gestern muss man abschließen, um das Neue zu erfahren. Aber jetzt, wir wollen jetzt nicht auf das Gestrige sehen und ich wünsche von Herzen, dass wenn du irgend so einen Schatten hinter dir hast, irgend so etwas, oder wenn du spürst, ich werde von Menschen manipuliert, es ruft die und die Person wieder an und ich werde schon wieder Ja sagen, obwohl ich Nein sagen will, dann bitte Gott um Kraft und Stärke. Du bist wer, weil Gott will, dass du wer bist. Und du kannst Nein sagen. Mit Gottes Kraft. Aber jetzt wollen wir weitergehen, dass morgen, ich lasse mal das heute am Schluss, dass morgen freudig begrüßen. In Jesaja heißt es, dass Gott der Herr zu uns sagt, fraget mich um das Zukünftige. Und er will uns selber zeigen, wo es lang geht. Das heißt aber nicht, dass du jetzt sagst, Herr, was soll wird morgen mit mir sein? Zack, 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 nimmst einen Zettel und wartest und sagst, jetzt kommt für mich die Antwort. Manchmal gibt es solche Ausnahmen, dass du mal so ganz zack, zack, zack erfährst, was Gott morgen mit dir vorhat. Aber er ist ganz souverän. Er kann es dir sagen, wann und wie er dir das sagen will. Du musst nur das Ohr offen haben. Und manchmal, wenn wir hier so Gäste haben, die Propheten sind, die prophetisches Amt haben, und wenn wir, da erlebt man manchmal, dass Leute kommen und sagen, jetzt will ich wissen, was da und da ist, was ich da und da tun soll. Und dann machen wir den Propheten, der eigentlich von Gott weissagt, den machen wir zum Wahrsager, wenn wir wollen, dass er jetzt sofort das und das sagt. Weil wir ihn dazu drängen. Der Herr will, dass wir immer bereit sind, seine Stimme zu hören und Neues zu lernen, auch wenn es unbequem ist. Und deswegen dürfen wir zum Beispiel technische Fortschritte nicht einfach ablehnen, aber sie dürfen uns auch nicht beherrschen. Die Technik hat aber die Menschen gefühlsmäßig und berührungsmäßig oft verhungern lassen. Es ist nachgewiesen durch Forschungen, dass jemand, der seine ganze Gefühle nur mit dem Computer teilt, dass der für Menschen überhaupt nichts mehr fühlen kann. Er dreht sich um und sagt, zack, was willst du, zack, 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 und wenn du nicht zack, zack, zack die Antwort, die Frage gleich formulieren kannst, dann sind keine Gefühle da. Du kannst praktisch mit der technischen Errungenschaft gefühllos werden für die Probleme und Nöte von Menschen. Du willst, manche haben dann den Eindruck, es ist ja alles drin. Wenn ich was haben will, speichere ich das gewisse Wort ein und dann kommt es mir das, was ich brauche. Aber ich sage dir, da ist nicht alles drin. Da ist nur das drin, was das menschliche Gehirn eingespeichert hat. Aber da ist nicht drin, was Gott von dir will. Da ist nichts drin, was die Gefühle deines Mitmenschen betrifft. Und diese Gefühlslosigkeit, dieser Mangel an Berührung von Menschen, der wird immer, immer größer. Und nicht nur bei Babys, die sind so herzig und die kleinen Tiere sind so herzig. Auch die älteren Menschen möchten berührt und geliebt werden. Die haben einen riesen Hunger nach Berührung. Und da sind wir als Kinder Gottes herausgefordert, dass wir Zuhörer sein können und dass immer weniger Menschen sind gute Zuhörer. Und ich zeige da auch mit dem Finger auf mich. Manchmal mag ich, dass ich immer zu schnell ins Wort reinplatze, weil ich denke, so und so ist die Lösung, die habe ich schon da. Dass man viel zu schnell schon seine eigenen Gedanken weitergeben möchte. Und Zuhörer zu sein, ein guter Zuhörer zu sein, ist etwas ganz Seltenes. Es ist eine Gabe Gottes und es ist sehr, sehr notwendig. Ich weiß noch, eines meiner Kinder, da wurde ich mal zur Schule gerufen und da wurde mir gesagt, ihr Kind arbeitet nicht intensiv mit, es ist immer so still und es äußert sich nicht oder wenig. Und die anderen Kinder, die plappern ohne Ende und bei ihr Kind ist so ruhig. Und ich weiß nicht, in dem Moment fiel mir ein, gibt es nicht genügend Schwätzer auf der Erde? Man kann doch froh sein, wenn es noch jemand gibt, der zuhört. Und die Lehrerin sagte, ja, so sehen Sie das. Ja, so habe ich das nicht gesehen. Aber das kam mir gerade so spontan, als die Lehrerin das sagte. Es ist manchmal sehr angenehm, mit jemandem zusammen zu sein, der auch schweigen kann. In Römer 8, nochmal, da heißt es, was das Morgen betrifft, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und da steht dann drin, ich nehme nur zwei Beispiele, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also gar nichts, was in der Zukunft kommen wird, weil wir jetzt beim Morgen sind. Das Morgen muss man freudig begrüßen, nicht Angst haben vor dem Morgen. Es gibt nichts in der Zukunft, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Manche Leute, die sagen, ach, werde ich treu sein können, werde ich das schaffen und sorgen sich den ganzen Tag über Dinge, die gar nicht eintreffen. Und nichts, auch das Gegenwärtige und das Zukünftige, kann uns trennen von Gottes Liebe. Was heißt das? Gottes Liebe war da, Gottes Liebe ist da und Gottes Liebe wird da sein. Was gehört noch dazu, das Morgen freudig zu begrüßen? Nicht über die Vergangenheit grübeln. Das ist das beste Mittel, um ein Gestriger zu werden. Ein immer Gestriger, der immer nur von gestern redet. Und dann anfängt, sich selbst zu bemitleiden. Und ich habe mal euch schon gelehrt über Depression. Die Krankheit Depression beginnt mit Grübeln und Selbstmitleid. Ein Mensch, der nicht nachdenkt, kommt nie in Depression. Ein Mensch, der nicht grübelt, der nicht Zweifel in Gedanken umgeht, kommt nicht in Depression. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn solche dummen Vögel sich in meinen Gedanken festsetzen, die davon zu jagen und sagen, stopp, so weit hast du Blödsinn gedacht, jetzt machst du was anders, entweder nehme ich dann meine Tasche und gehe vielleicht was einkaufen oder ich mache eine Musik an, die ganz anders ist. Ich mache was ganz anders, ich lasse mich nicht mit dummen Gedanken mich rumplagen. Ich mache das nicht. Und ich habe erlebt, wenn du in deinem Bewusstsein das Richtige machst, dann wird sich auch dein Unterbewusstsein dem anschließen. Ein Beispiel. Ich habe nichts zu tun mit okkulten Dingen und ich möchte auch nichts zu tun haben mit okkulten Filmen oder mit Sachen, wo das Böse Satan verherrlicht wird. Und ich habe mich selber über etwas gefreut. Ich hatte einmal einen Traum und da sprach eine Stimme so unheimlich und hat da seine Herrschaft angemeldet. Und im Traum hörte ich mich sprechen, du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Und als ich nachher aufgewacht bin, da habe ich mich so gefreut, dass mein Unterbewusstsein schon darauf reagiert hat. Und ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass auch wenn man Albträume hat oder sowas, dass du nicht nachher aufwachst und schwitzt und sagst, warum habe ich sowas gehabt, sondern dass dein Unterbewusstsein weiß, In dir wohnt keine Angst, du hast mit der Angst nichts zu tun. In dir wohnt einer, der stärker ist als die Angst. Und ich habe das mal so sagen, ich habe das bewusst, wenn ich das Wort Angst höre, ich will nicht ängstlich sein. Meine Frauen werden ja immer als ängstlich und schwach so ein bisschen hingestellt, ja. Und aber zum Beispiel, ich habe so für mich gedacht, wenn Gott wüsste, dass wir das schwache und ängstliche Geschlecht wären, würden wir ja nicht die Kinder kriegen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass mancher Mann das durchstehen würde. Aber über die Vergangenheit grübeln bringt zu Depression und über Negatives nachzudenken ist ganz, ganz schädlich. Hiob hat schon erkannt, was ich befürchtet habe, das ist über mich gekommen. Und ich möchte so weit in meinem Leben kommen, dass wenn ich irgendwelches Negatives träume, dass ich da auch sage, stopp. Dass mein Unterbewusstsein erfüllt ist mit der Gegenwart Gottes und mit dem Wort Gottes. Und ich sage, ich bin auf dem Weg dahin. Es heißt im Wort des Herrn im Neuen Testament an einer Stelle, wenn etwas wohllautet, wenn etwas gut klingt, dem denket nach. Ob es ein Lob ist oder ein Lied ist, darüber denke nach. Denke darüber nach, wem du noch danken könntest. Wen hast du vergessen zu danken? Vielleicht habe ich vergessen, jemand von euch zu danken. Dann erinnere mich daran. Denke über das Gute nach, denke über das Schöne nach. Und du hast Grund zu lächeln. Du hast Grund, dank zu sein. Gottes Wort erlaubt nicht nachzudenken über negative Dinge. Und zwar auch nicht die negativen Dinge, die Fehler der anderen und auch nicht über deinen eigenen Mist, den du gebaut hast. Auch das ist nicht Grund, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Das behindert dich, vorwärts zu gehen. Denn Gott vergibt. Der Herr Jesus hat am Kreuz uns vergeben. Alles, was in der Vergangenheit mies war, alles, was jetzt gerade schief läuft und alles, was noch schief laufen wird, wo du vielleicht dran schuld bist, der Herr hat vergeben. Und du darfst auch vergeben. Und dann ist noch etwas, das morgen freudig begrüßen. Viele Menschen neigen dazu, und da spreche ich jetzt mehr zu den Älteren, die neigen dazu zu sagen, so wie der eine Behördenchef von der Patentbehörde, der gesagt hat, ich kündige meinen Dienst, es gibt ja nichts mehr zu erfinden. Alles ist schon erfunden, und das war vor 100 Jahren. Genauso gibt es Menschen, die sagen, jetzt muss die Zeit stillstehen, jetzt habe ich so genug gelernt, ich will nicht mehr lernen. Wir hatten früher den Gemeindebibelunterricht Sonntagsschule für Erwachsene genannt. Und da war ein älterer Bruder hier, der sagte, ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu lernen. Zu der Stellung dürfen wir nie kommen. Wir haben immer was zu lernen. Wir gehen immer freudig in das Morgen. Ich weiß, manchmal habe ich auch gedacht, es fällt uns manchmal schwer. Zum Beispiel kaum hast du ein Computerprogramm neu gelernt und es sitzt drinne, dann sagen meine Kinder zu mir, das ist schon längst überholt, was du da machst. Kannst du nicht das nächste? Also ich weiß nicht, wie viele Programme ich da schon gelernt habe und kaum kann ich sie, sind sie weg. Manchmal ist man dann versucht zu sagen, ach, ich lasse jetzt die nächsten drei aus und warte dann, bis das vierte neue Programm wiederkommt, ja. Man will das immer anhalten. Oder manchmal merkt man, wenn man sein ganzes Leben, ich habe früher Büchertisch gemacht, viele Jahre, und ich war mein bester Kunde mit diesen Büchern. Mein Mann hat im theologischen Antiquariat gearbeitet und er hat mir auch jeden Tag die Aktentasche auf dem Heimweg voll mit Büchern heimgeschleppt. Und dann kam der Tag, wo ich habe zu Hause, der bei mir war, weiß das, ich habe überall noch Kisten stehen mit Büchern, die ich noch sortieren muss. Und jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, habe ich gedacht, das ist jetzt das letzte Mal, dass du umziehst. Kaum bist du fertig mit allem zu sortieren, da bist du wieder umgezogen und da fing das Gleiche wieder von vorne an, dass die Mama gesagt hat, nein, jetzt passe ich auf, es kommt kein Buch mehr ins Haus. Aber das ist genauso, wenn du Bücher nur von gestern liest, bist du auch gestrig. Bücher sind nur aktuell gut über das, was dich beschäftigt. Und da müssen wir auch lernen, Kontakte zu halten mit allen Generationen. um das Morgen freudig begrüßen zu können. Und das gilt für die Älteren und das gilt für die Jüngeren. Für die Älteren ist es wichtig, um beweglich im Geist zu sein. So wie ich euch gestern erzählt habe, mein Mann meint immer, ich laufe so müde und so schräg, ja. Da sagte ich, ja, wie läuft man denn richtig? Und dann hat er gesagt, guck doch mal, so geht man runter, so läuft man, so zacki. Und ich dachte, das muss ich wieder lernen. Ich habe mich irgendwie so gemütlich eingerichtet in meinem, in mir selber. Und da bin ich, war ich gerade, ich mache jeden Tag so einen kleinen Marsch, so eine kleine Runde. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal gucken, wie laufen denn die anderen? Und ich habe so gemacht wie der Clown im Kudamm. Ich bin jungen Leuten genau hinterhergelaufen. Und dachte, ich brauche, lieber Gott, gib mir diesen Zack wieder drauf, ja. Das ist nur ein Beispiel, aber umgekehrt brauchen die Jüngeren, um nicht dauernd auf die Nase zu fallen, auch die Älteren, die ältere Generation. Und Wissen wird zwar heute nicht so sehr mehr von den Älteren auf die Jüngeren übertragen wie früher, heute ist es oft umgekehrt, die Jüngeren übertragen das Wissen auf die Älteren. Aber Weisheit, da ist es genau umgekehrt. Weisheit wird von den Älteren auf die Jüngeren übertragen und nicht umgekehrt. Und deswegen müssen wir alle Kontakte halten mit allen Generationen. Es gibt im Wort Gottes, da gibt es nicht die Gemeinde der bis 25-Jährigen, da gibt es nicht die Gemeinde der 55 plus, da gibt es die Gemeinde, so wie eine Familie, da gehören alle zusammen. Das Baby gehört voll zur Familie. Die Jugend ist nicht die Generation von morgen, sondern von heute. Und ich finde immer so schön die Reklame, wo es heißt, wenn jemand gefragt, er will Gouda-Käse kaufen, und dann sagt die Verkäuferin, wollen Sie Gouda jung, wollen Sie Gouda mittel oder wollen Sie Gouda-Käse alt? Und ich sage, alte Gouda-Käse? Ja, der ist doch nicht mehr frisch. Und dann sagt die Frau, sind wir nicht mehr frisch, wenn wir älter sind? Der hat nur einen ganz anderen Geschmack, und zwar einen ganz prima Geschmack, ja. Also, alle Generationen gehören zusammen und lernen voneinander. Und die Jüngeren lernen auch, die Älteren lernen auch die Begeisterung von den jüngeren Leuten. Und die Jüngeren lernen von den Älteren, dass man aus der Kirche rausgetragen wird, wenn man nur immer Gas gibt. Und dass man auch lernen muss, die Kupplung oder auch mal die Bremse zu betätigen. Genauso ist es mit der Musik. Mir tut es so weh, wenn manchmal Leute sagen, wegen eurer Musik komme ich nicht mehr in Gottesdienst. Und wir können da lernen. Hört mir mal gut zu. Es gibt nicht einen heiligen Musikstil und einen unheiligen Musikstil. Es gibt Zeiten, wo du sanfte Musik mehr aufnehmen kannst, und es gibt Zeiten, wo du mithüpfst und mitspringst und das ganz toll findest. Und um hier beweglich zu sein und nicht, wenn die Blutgefäße in uns nicht mehr beweglich sind, dann stehen wir kurz vorm Herzinfarkt. Und wir müssen unsere Blutgefäße immer geschmeidig halten. Und wenn du irgendwo festgefahren bist und sagst, ich höre nur die Musik an, alles andere ist langweilig, tot oder umgekehrt. So ein Lärm bei euch, das ist ja nicht auszuhalten. Dann habe ich gesagt, ihr könnt euch doch ganz hinten hinsetzen, wenn ihr wollt. Da müssen die sich nicht verändern. Ihr müsst euer Herz auftun, um das anzunehmen. Und manchmal, wenn es dir zu sanft ist oder zu ding, dann freu dich daran, dass ein anderer dadurch jetzt gesegnet wird. Der vielleicht den ganzen Tag in einer Fabrik gearbeitet hat, wo das Hammerwerk läuft. Wie schön ist es, wenn er hier reinkommt und es ist mal ein bisschen Ruhe. Alles hat seine Zeit und alles hat seinen Platz. Und manchmal muss man sich mal auch zwingen, das Schöne an einem anderen Musikstil zu finden. David hat mir versucht zu beweisen, dass auch in Rapmusik oft gute Botschaften drinstecken. Ich habe mich dann angestrengt, als er nicht da war, fährt er jetzt, ja, habe ich mich angestrengt, vor allem englischer Rap und so, ob ich das verstehe und was da drinsteht. Und manchmal war es wirklich so, es war gar nicht so, wie ich dachte. habe mich bemüht, mit Rapmusik mal einen Vormittag zu verbringen, ja. Und am Schluss habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch toll, ist es. Tut mir so leid, ich habe noch keinen hier für Jesus rappen gehört. Und ich habe für mich gedacht, wenn ich das schaffe, dann will ich mal die rappende Oma werden von Berlin. Dann wird wenigstens zugehört, weil das war was Neues, ja. Und Liebe macht erfinderisch. Und mein Mann ist ja auch so ein Erfinder, der hat mir erzählt, wo wir noch verlobt waren, weißt du, ich will, dass die Leute aufmerksam werden auf Jesus. Und hat er sich hingestellt auf dem Markt in Augsburg und hat die ganze Zeit da oben rauf geguckt. Am Nachher standen 7, 10, 20 Leute und jeder guckte rauf, was da oben gibt. Und dann hat er ein Schild ausgepackt, hat sich das geschrieben, was da drauf gestehen hat, das wusste ich nicht. Aber man hat ihn beachtet. Und manchmal, lieber bin ich ein Narr um Jesu Christi willen, als ich tue nichts für Gott. So ist es auch ein Gedanke von ihm. Er wollte was für Gott tun und er wollte was für den Herrn tun. Da hat er vorne ein Schild geschrieben, ich, also so einfach wie es ging, ich bin ein Narr um Jesu Christi willen. Die Leute, und hinten hat er das Schild drauf geschrieben, und wessen Narr bist du? Und ich glaube, so wie Paulus sagt, den Griechen musst du ein Grieche sein, den Juden musst du ein Jude sein, den Türken musst du ein Türke sein, den Schwaben musst du ein Schwabe sein. Und ich denke, wenn wir wirklich Jesus lieben, dann werden wir noch zu Erfindern werden. Die alten Gleise sind langweilig. Und ich sag mir manchmal selber, ich will nicht ein langweiliges Leben haben. Ich will interessant sein und lernen und ich will das morgen freudig begrüßen und auch mal was tun, was ich noch nie getan habe. Ich finde es so entsetzlich, wenn Leute erzählen, sie fahren jedes Jahr in gleichen Stelle in Urlaub. Ich gucke immer auf der Weltkarte, wo warst du noch nicht, wo könnte es noch schön sein, ja? Ich will nicht erstarren, das morgen freudig zu begrüßen, auch im geistlichen Sinn. Herr, ich will bereit sein, dass du mich gebrauchst, wie du mich bisher nicht gebraucht hast. Dass du mir Mut gibst, etwas zu tun, was ich nicht getan habe bis jetzt. Und den alten Feigling in mir, den will ich überwinden. Und ich will es nicht immer den Menschen recht machen, ich will es dir recht machen. Ich habe Jahrzehnte versucht, den Menschen recht zu machen. Ich habe es nicht geschafft, bis ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht meine Berufung, irgendjemand was recht zu machen. Und es dauert manchmal so lang, bis man das kapiert. Ich muss das nicht immer den Menschen recht machen, aber ich muss es dem Herrn recht machen. Wenn er dir etwas sagt, wenn er dir sagt, gib mir dein Herz, dann sagt es vielleicht 2, 3 Mal und wenn du es nicht machst, dann sagt es mal nicht mehr. Und dann willst du und dann kannst du nicht. Dieses Offensein, ich denke, wir haben auch jetzt als Gemeinde, wo wir einen Neuanfang gewagt haben, wo wir uns von festgefahrenen Gleisen getrennt haben, die Chance, etwas Neues zu machen. Und ich kann mich erinnern an eine Predigt vor ein paar Wochen, wo gepredigt wurde hier, tu mal etwas, wenn du nach Hause gehst, wo du noch nicht getan hast. Sei beweglich. Sei beweglich, nicht nur körperlich oder seelisch, sondern sei beweglich für den Geist Gottes, dass du nichts ablehnst, wenn der Herr dir was sagt, was ungewöhnlich ist. Was meinst du, wenn du der Sohn Prophet gewesen wärst, damals im Alten Testament, und der Herr würde zu dir sagen, du liegst jetzt 8 Tage auf der Seite im Bett und dann nochmal 8 Tage auf der Seite im Bett und dann gehst du raus und weissagst und sagst so und so. Mir würden sagen, sowas Komisches, was ich da tun soll. Aber Gott will manchmal unseren Gehorsam prüfen und auf Sachen, die nicht Aufmerksamkeit erregen, da fällt niemand rein. Und als mein Mann damals, als er nach Indien fuhr, gesagt hat, ach, du bist ja viel zu ängstlich. Und da wollte ich doch ihm beweisen, dass ich nicht so ängstlich bin, ja. Und ich habe es schon mal erzählt, aber viele waren da nicht da. Und dann bin ich mit Manfred Holl damals auf die Grüne Woche gegangen. Und dann haben wir gesagt, was essen wir dort? Und ich habe gesagt, komm, guck mal, was da gibt. Da gibt's Haifischsteak, da gibt's Krokodilgulasch und da gibt's Känguru-Rouladen oder sowas, ja. Er sagt, da suchen wir uns jetzt was davon raus. Und wir haben dann Krokodilgulasch gegessen. Ich habe das nur deswegen gemacht, ich wollte meine Angst und meinen Ekel lernen, mal in den Griff zu kriegen, ja, und nicht vor allem Angst und Ekel zu haben. Und ich habe das runtergeschluckt und es hat prima geschmeckt, kann ich nur empfehlen. Und dann haben wir miteinander Austern ausgeschlürft. Das war etwas, wenn du mir das gesagt hättest vor 5 Jahren, ich hätte gesagt, du kannst mir 5000 Mark geben, ich werde es nicht machen. Und ich war ganz mutig, hat ja nur 2 Euro gekostet, ja, dann haben wir gedacht, das probieren wir mal. Und dann haben wir uns überwunden. Weil es fängt, manche Dinge fangen im Praktischen an und dann wirst du geweitet. Du hast einmal diese Grenze deiner eigenen Begrenzung überwunden und dann bist du draußen. Und ihr wisst ja, dass ich durch eine Operation so ein bisschen eine Sichtfeldeinschränkung habe. Und in meiner Verzweiflung oder Sorge darüber, dass ich kann das nicht selber einfach ausdehnen. Ich habe dem schon befohlen und geboten, ich habe alles Mögliche schon gemacht. Ich kann selber nicht. Und dann hat unser Cornelius mal gesagt, Mutti, vielleicht bist du zu engherzig, zu engsichtig. Vielleicht will Gott dir dadurch sagen, sei weitsichtig, hab nicht so viel Vorurteile. Und ich muss euch sagen, das ist mir so tief ins Herz gefallen. Das ist vielleicht eine Wahrheit, die Gott mir durch meinen körperlichen Fehler zeigen will, weitsichtig zu werden und Vorurteile abzulegen. Die meisten Menschen sind behaftet mit Vorurteilen. Ich sah zum Beispiel gestern oder vorgestern so einen kurzen Sketch im Fernsehen und da wird Vorurteile über Kirchen oder Kirchengebäude, da wurden Witze gemacht darüber, wie da überall nur 2 Leute drin sitzen. Und ihr wisst, als meine Handtasche damals weggekommen ist und ich dem Polizisten sagte, wir hatten nachmittags, wo Billy Smith da war, diesen Gottesdienst mit 400 Leuten, da ist er aus lauter Neugier hierher gekommen abends, weil er nicht glauben wollte, dass in einer Kirche nachmittags so viele Leute sitzen können. Und ich habe so für mich gedacht, Herr, beschämt die Leute, die meinen, es gibt nur 1 oder 2 Leute in einer Kirche, beschämt sie mal, dass sie sehen, wie voll eine Kirche sein kann. Und ich glaube, dass sie so voll wird und bleiben wird, konstant. Und jetzt prüf mal dich selber, welche Vorurteile hast du, wo du für das Morgen ablegen musst? Welche Vorurteile? Vorurteile sind Sichtfeldeinschränkungen. Nur kannst du nicht gebraucht werden, wenn du Vorurteile hast. Du musst lernen, Vorurteile fallen zu lassen, weil der Herr sagt mehrmals in seinem Wort, heb deine Augen auf, guck mal nicht immer auf den Boden, heb deine Augen auf, mach mal deine Scheuklappen ab oder guck mal, neben dir ist ein Mensch. Ich habe mal das in einem Gottesdienst der Gnade gepredigt, neben dir steht ein Mensch. Und wie Pilatus gesagt hat, seht, welch ein Mensch. Neben dir steht ein Mensch. Viele Leute heutzutage, die sehen nur sich selber, ihren Plan, ihre Vorhaben, ihr Denken, ihre Tradition, ihre Erziehungsform, wie sie erzogen worden sind. Gott will, das heißt es mal im Hohelied, da heißt es, wer ist die, die herauskommt aus der Wüste? Sie ist so schön wie ein Sonnenaufgang. Wer ist die? Mach deine Zelte weit. Steck deine Pfosten ganz weit auseinander. Hab viel vor in deinem Leben. Wer hat schon abgeschlossen und sagt, ich habe nichts mehr vor? Es ist traurig, wenn jemand so eine Einstellung hat. Und das ist ein Zeichen von totaler Depression. Ich habe nichts mehr vor, ich will nicht mehr raus, ich will niemand sehen, ich will keinen Besuch, ich will niemand einladen, ich will auch nicht eingeladen werden. Ich habe meinen Panzer eng gemacht, immer enger, bis du selber hier erstickst. Mache deine Türe auf, mache die Pfosten, steck sie ganz weit, hab was Großes vor, was natürlich realistisch sein sein sollte, aber nicht realistisch in Augen von Menschen, sondern realistisch in Augen Gottes. Also soweit mal über das Morgen. Martin Luther hat ja auch gesagt, wenn ich wüsste, dass der Herr morgen kommt, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also nicht sein Leben selber sagen, wie manche. Es ist traurig, wenn man manchmal ältere Leute besucht und die sagen zu einem, mein einziger Wunsch zum Geburtstag ist, dass der Herr mich heimholt, so schnell wie möglich. Und wissen nicht, was Gott mit ihnen noch vorhat. In jedem Lebensalter hat Gott etwas vor mit uns. Und deswegen sollen wir nie kurzsichtig denken, immer auf die Möglichkeiten sehen, immer weitsichtig sein und eine Vision, eine Schau, ein Gesicht im Herzen tragen. Ich habe heute nachgeschaut, ich habe so eine allgemeine deutsche Konkordanz und wollte das Wort Vision finden. Ich sage euch, das war nicht enthalten. Die haben das einfach unter den Tisch fallen lassen, das Wort Vision. Ein einziges Mal stand Schau, das man suchen konnte, und dann Gesichter eben vom Alten Testament so Sachen. Es stand nichts drin über Vision. Und derweil heißt es im Wort Gottes, ein Volk, das keine Vision mehr hat, kommt um. Und ich frage mich, haben wir in Deutschland keine Vision mehr für etwas Großartiges? Hast du für dein Leben eine Vision, auf die du zuarbeiten kannst? Wie kannst du die Vision, die Gott dir gegeben hat, vielleicht durch eine Weissagung, vielleicht durch den Segen deiner Eltern, vielleicht durch einen Taufspruch, was weiß ich was, wie kannst du die Vision umsetzen, wenn es bei dir keine Vision in deinem Vokabular gibt? Und ein Volk wird wild. Wenn jeder macht, was ihm gerade so momentan einfällt, dann ist es ein wilder Haufe. Der Heilige Geist, der bringt uns zu einer Einheit. Ich sage jetzt extra, der Heilige Geist, nicht die menschliche Einheit, wo du so zurechtgestutzt wirst in einen genauen Ziegelstein. Aber Gott hat uns zu ganz unterschiedlichen, wunderschönen Paradiesvögeln gemacht. Und da gibt es nicht die gleichen. Jeder ist ganz, ganz anders. Und lass dir die Vision von Gott schenken, wie du sein solltest. Und der Herr hat uns nicht geschaffen als langweilige Gegenüber von ihm. Er hat uns geschaffen, damit wir mit ihm reden, damit wir unsere Gedanken ihm sagen. Er hat uns als Menschen geschaffen, mit denen er reden kann, mit denen er diskutieren kann. Und er hat nichts dagegen, wenn du was nicht verstehst und du sagst ihm, so, das finde ich nicht so schön. So wie ich früher gesagt habe, ich finde die Idee, dass ich die ganze Zeit zu Hause in der Küche sein soll und mein Mann sitzt da so schön am Schreibtisch und macht all die Sachen, die ich so gerne machen wollte. Das habe ich ihm damals gesagt und darum hat der Herr gesagt, Mensch, ich habe dich so geschaffen, wie du bist, aber ich habe dich nicht in so ein Programm gegeben. Das Programm bei dir, was du dir vorgestellt hast, das haben Menschen bei dir einprogrammiert. Ich habe dich als ein interessantes Gegenüber für deinen Mann oder umgekehrt geschaffen. Und du musst nicht so alte Muster, die andere Leute dir sagen, akzeptieren. Früher habe ich das immer gemacht. Da hieß es oft, fromme, liebe Geschwister, sag mal das Wort Geschwister extra. Die haben zu mir gesagt, du hast immer an der Seite deines Mannes zu sitzen. Oder du musst immer das machen, was dein Mann jetzt, der muss genauso denken wie er, du darfst ihn nicht widersprechen, auch nicht in Gedanken oder so etwas. Und ich habe mir vorgestellt, ach, ich muss ein armes Schäfchen sein. Ich sage es heute so lustig, ja, aber es war furchtbar, so ein Leben, wenn ich dann die Schwester wieder gesehen habe, ach, die will wieder, dass ich schweige, dass ich ganz still sitze jetzt, sitzen bleibe. Und da habe ich angefangen, mir selber, damals, ich habe gewusst, dass der Herr mich gerufen hat, dann habe ich Predigten geschrieben, während mein Mann gepredigt hat, habe ich manchmal 3, 4 Predigten selber aus dem Wort Gottes, wo er gepredigt hat, so rausgezogen. Weil mir das einfach manchmal zu langweilig war, immer so das liebe Schäfchen zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber ich habe lernen müssen, von der Programmierung von den Menschen frei zu werden. Und ich habe dann auch angefangen, wenn jemand gesagt hat, so, Sie sind die Frau vom Pastor, und habe ich, sind Sie die Frau vom Pastor? An der Türe hinten wird man oft gefragt. Dann habe ich gesagt, nein. Dann haben wir ganz geguckt alle, und ich habe dann gesagt, das bin ich auch noch. Aber zuerst bin ich mal mich selber. Und das habe ich erst in den letzten Jahren lernen dürfen, weil ich weiß, dass Gott mich so gewollt hat und so angenommen hat, wie ich bin. Und ich bin nicht mehr bereit, auch unserer Denomination gegenüber, die Rolle zu spielen, die andere gerne wollen, dass man spielt. Man muss die Rolle spielen, die Gott für dein Leben vorgesehen hat. Denn er macht dich reich. Er hat was Gutes für dich vorgesehen. Und du musst nicht die Rolle spielen von irgendjemand. Befreie dich von der Rolle. Geh einfach raus. Gott hat Freiheit geschenkt. Geh raus aus dem Käfig, wo andere Menschen dich reingestopft haben. Oder in eine Schublade. Die haben gesagt, ach der, ja, dann läuft so ein ganzes Bild ab. Das ist doch der. Nein, das bist du eben nicht. Und ich habe meine Frauenstunde gehalten im Schwarzwald. Über das Thema, komm raus aus deiner Schublade. Du, und der Herr hat da so Gnade geschenkt, so Freiheit geschenkt. Da haben Frauen ihr Herz ausgeschüttet vor Gott, wie sie immer von irgendjemand, sobald sie den Kopf aus der Schublade rausgestreckt haben, weil sie mal was anderes sehen wollten, da wurden sie runter und Schublade zu. Du bist der und du bist die und deine Eltern sind das und dein Vater ist das und da war schon damals das und das. Du bist nicht das, was dein Vater ist. Du bist nicht das, was deine Mutter ist. Du bist nicht das, was deine Freundin von dir will. Du bist nicht das, was deine Feindin, wenn es sowas gibt, von dir will. Du bist das und du gehst dahin, wo Gott etwas von dir will. Du selbst darfst stark sein mit Gott. Auch wenn du innen Schwäche spürst, es geht nicht nach dem Gespür und nicht nach den Gefühlen. Es geht nicht nach dem Gespür. Und ich habe ein ganz tolles Mittel erfunden, die letzten Tage, wie man mit Schmerzen umgehen kann. Man macht einfach was ganz anders. Man wartet nicht, bis sie wieder kommen und man spielt gesund. Und auf einmal bist du gesund. So viele können krank spielen, wir können auch gesund spielen. Und dann wird es, deine Gefühle müssen dem folgen, was du ihnen vorgibst. Mit Gottes Gnade. Aber jetzt zum letzten Teil. Das heute bewusst erleben und gestalten. Die Möglichkeiten von heute realistisch erkennen, bejahen, und nützen. Und sich nicht leiten lassen von, im Heute nicht leiten lassen von Angst. Angst ist ein falscher Ratgeber. Im Heute sich nicht leiten lassen von dem, was jemand bei dir in der Vergangenheit einprogrammiert hat. Im Heute, das Heute nützen und bejahen. Ich habe da was erlebt, was mir eine große Lehre ist für das Heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Arzt besucht, aber mit den ganzen Techniken von heute, da findest du immer irgendwas. Und ich glaube, keiner von euch ist so zu sehen, in den Augen von den Ärzten hundertprozentig. Psychisch sowieso, jeder hat da eine andere Schiene, ja. Hundertprozentig ist niemand. Und wer da sucht, der wird finden, ja. Und manche machen ihr Leben davon abhängig, was andere an dir auszusetzen haben oder zu finden haben. Und ich habe einen ganz tollen Arzt gehabt, der hat zu mir gesagt, Frau Matutis, leben Sie doch. Fangen Sie an, mal so richtig zu leben, was Sie da machen hier in der Kirche. Damals hatte ich die Gottesdienste der Gnade, habe ihm davon erzählt. Sagt, das ist viel gescheiter, als stundenlang im Wartezimmer von den Ärzten zu sitzen. Das sagte mir ein Arzt und das ist ein guter Arzt. Und er hat gesagt, Frau Matutis, brauchen jetzt gar nicht kommen, ist alles okay. Obwohl es vorher hieß, alle halbe Jahre muss das geröntgt untersucht werden. Und er sagt, leben Sie. Leben Sie, die Menschen, wo hier stundenlang in den Wartezimmern bei den Ärzten sitzen, die leben nicht, die vegetieren. Lebe. Tu das, was dir innen drinne in dein Herz geschrieben ist. Bejahe die Zeit, bejahe den Tag, den du hast und nütze ihm und hab keine Angst vor der Zukunft. Das heute bewusst erleben und bewusst gestalten. Und zwar in der Hingabe und Treue zu Jesus leben, mit ihm den Tag besprechen, das heißt in ihm bleiben, kannst du nichts schief machen. In ihm bleiben. Und alle beunruhigenden Gedanken, die morgens sich schon vorstellen, wie es in einem Schlager heißt, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Also, das Lied würde ich nicht singen. Die können mir gestohlen bleiben. Alle beunruhigenden Gedanken, Gefühle, Sorgen, morgens mit Gott besprechen, der darf es noch hören, in sein Ohr kann man noch jammern, aber dann hört's auf. Und durch das ständige Verbundensein mit seinem Wort finden wir Kraft für das gegenwärtige Problem. Und wir bewältigen es und wir schöpfen Kraft aus dem Wort Gottes. Sage ich jetzt ganz bewusst. Manchmal fällt es dir schwer, einen guten Gedanken an manchen Tagen zu fassen. Und ich habe das auch gelernt. Morgens kamen die ganzen Leute, die irgendein Jammerlied singen wollten. Und wenn man so 8-mal hintereinander ein Jammerlied angehört hat, dann kannst du von deiner Kraft die Jammerlieder nicht mehr abschieben. Ja? Das geht dann nicht mehr. Und dann habe ich für mich gelernt, dass ich, egal jetzt wo, irgendwo mal, das Wort Gottes aufschlage und zuerst Kraft hole. Und wenn es um 5:30 morgens Telefon läutet, dann hebe ich da nicht ab. Ich muss erst selbst Kraft haben aus dem Wort Gottes. Ich kann nicht mit dem hungrigen Magen Leistungen vollbringen. Mein Mann will schon seit 6 Wochen fasten, aber der schafft es zurzeit nicht, weil es so anstrengend ist, was er so alles zu tun hat. Du kannst nicht mit dem hungrigen Magen große Leistungen verbringen. Und geistlich oder auf der geistigen Ebene ist es genauso. Du musst dich zuerst mal selber stärken, bevor du anderen Stärkung weitergibst. Und ich kann euch sagen, das Wort Gottes, das ist ein ganz tolles Schwarzbrot, ein kerniges Brot, ein Kraftbrot. Das gibt dir das Richtige. Und oft habe ich erlebt, nicht einmal, hunderte Male, habe ich erlebt, wenn ich die Bibel dann an einer bestimmten Stelle aufgeschlagen hatte oder gelesen hatte, wo etwas von mir Kraft gegeben habe, dann hat es kurze Zeit drauf am Telefon jemand ein Problem gehabt, wo ganz genau mit dem zusammengetroffen hat. Und ich konnte den anderen stärken, weil Gott wusste, wer mich anruft. Und dann war das schon parat. Dann war die Speise schon bereitet. Und die Speise für dich, wenn du so kraftlos bist und wenn du deine Muskeln schon wackeln und nicht mehr fest sind, ja, die richtige, geistlich gesehen, die richtige Speise für dich ist das Wort Gottes. Und es ist für dich nicht Speise, gleich wenn du ein Problem hast, schreib mir mal SMS oder ruf mir den und den jetzt an. Und dann ziehst du den anderen auch noch mit runter, statt dass du zuerst zum Gott gehst, dass du zuerst Kraft holst. Und das ist auch ein Lernprozess. Ich weiß, wie oft wenn ich Probleme hatte. Früher hatte ich meine Eltern noch. Und wenn irgendeine Schwierigkeit kam, zack, zum Telefon und hab angerufen. Und hab mir da immer Auskunft geholt. Die Eltern nicht mehr da waren, dann habe ich den gesucht, wo ich Auskunft haben kann und den. Und dann, mein Vater hat an der goldenen Hochzeit hatte ein paar Späße gemacht und hat jeden, man musste erraten, wer ist welches Kind. Und bei mir hat er genommen, wenn es um 12 Uhr anruft bei uns mittags, dann ist dieses Kind dran und fragt, Mutti, ich bin so und so weit jetzt beim Kochen, ich brauche jetzt deinen Rat, geht's weiter. Also ich war immer die da Rat gesucht hat. Und dann habe ich lernen müssen, zuerst Rat bei Gott zu suchen in seinem Wort, bevor ich meine Fragen und meinen Kummer ausgebreitet habe. Und ich bin dann oft zum Telefon gegangen, mir fällt es immer ein bisschen zu spät ein, manches, was ich tun will. Und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, nein, halt, jetzt suche ich zuerst selber. Ich werde nicht schon wieder mein Anliegen, meine Klage, meine Frage, meine Sorgen irgendjemand anders austeilen. Aber wenn ich Sieg habe, wenn ich Freude habe, dann ist da keine Beschränkung. Aber man sollte diese negativen Gedanken oder negative Fragen, die sollte man zuerst mal selber lösen. Und man sollte auch etwas von dem heute bewusst erleben und gestalten. Man sollte nie seinen Kopf durchboxen wollen heute. im Jetzt, in Ding, sondern man sollte auf die leise Stimme des Gewissens und des Heiligen Geistes achten. Der Heilige Geist wird nicht verglichen mit einer Krähe, oder? Er wird verglichen mit einer Taube und die fliegt weg. Also die Wildtaube sowieso. Das ist eine sanfte Stimme in deinem Gewissen. Und Erfahrung macht klug. Du sagst nachher, ich habe es doch innen drinne gespürt, dass ich das hätte nicht tun sollen. Und warum hast du es doch getan? Im Jetzt höre auf die feine Stimme Gottes. Lerne das. Lerne das zu hören. Wenn du etwas kaufen willst und du hast dieses komische Gewissen dabei, dann kauf es nicht. Wenn dich jemand drängt, etwas zu unterschreiben, aber du hast innen drinnen die Überzeugung deines Gewissens, du solltest das nicht unterschreiben, dann tu's nicht. Achte im Jetzt auf die Leitung des Heiligen Geistes. Achte im Jetzt auf die Stimme deines Gewissens. Und dann noch zwei Dinge noch. Das erste ist noch im Jetzt negative Dinge unter den Tisch kehren. Negative Dinge gehören zum Müll. Und Müll fliegt nicht alleine in den Mülleimer. Als Hausfrau wäre ich sehr glücklich, wenn das so wäre. Müll muss man nehmen und wegtragen. Manche, die wissen das nicht, die lassen es immer liegen für die anderen. Aber Müll gehört nicht auf unseren Tisch. Und wir haben ja auch keine Hühner zu Hause, dass man den Müll nur nimmt und so runter macht. So manche, ich habe schon Einraumwohnungen besucht in Jugoslawien und da war der Boden aus Lehm. Und nach dem Essen, ich wollte den Tisch abwischen, ich hatte einen Lappen bekommen und dann sagten die, das braucht man hier gar nicht. Wir wischen das nur runter vom Tisch, denn nachher kommen die Hühner und die picken das ja alles auf. Aber so ist es nicht mit den, oder so ähnlich ist es doch, mit den negativen Dingen. Wenn du die nicht wegräumst, bewusst in den Müll, dann ist ein anderer diesen Müll, den du ausladest. Und mir hat mal der Herr gezeigt, hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde hier, nimm eine Fahne in die Hand und jage mit der Fahne Gottlob preisen vor dem Gottesdienst den ganzen negativen Müll, den manche mitbringen, raus, der hat hier nichts zu suchen. Negative Kritik, negative Erwartung, negatives Gelabere, das hat hier nichts zu suchen. Hier in diesem Haus erwarten wir etwas vom Heiligen Geist und da erwarten wir nichts von irgendwelchen Verdächtigungen und Vermutungen. Und ich habe gelernt, solche Gespräche zu unterbrechen. Gespräche, die dich und andere nach unten ziehen, zu unterbrechen. Und deswegen hat mein Mann beim Mittwoch vor 8 Tagen euch gesagt, dass es ganz arg wichtig ist für denjenigen, der hinten die Leute begrüßt, dass er ein gutes Wort hat für die Menschen. Dass er keine negativen Dinge und, wie geht es dir denn? Danke, schlecht. Negative Dinge gehören, musst du lernen in deiner Gegenwart, also in der Gegenwart, in deinem Jetzt-Leben, dass du lernst, die nicht zu akzeptieren. Nicht, dass du sie verdrängst, sondern du stehst darüber, weil du weißt, der Herr ist in dir. Und wo der Herr ist, da gibt's keinen Müll. Und da duldest du auch keinen Müll. Negative Dinge gehören nicht hier rein. Und du hast die Aufgabe, oder du hast die Gnade Gottes, Änderung in die Situation hineinzusprechen. Und das kannst du zu Hause auch anwenden. Du musst nicht alles akzeptieren, was deine Gefühle dir sagen. Du musst nicht deine Vermutungen, wie oft bin ich schon irre gegangen, weil ich irgendwas vermutet habe, Vorurteile gehabt habe. Ich habe so viel versäumt in meinem Leben mit meinen blöden Vorurteilen. Und erst viel später lerne ich, wie toll das doch ist. Als ich aufgewachsen bin, da in der Gemeinde Gottes damals, da hat unser Pastor, wir waren eine kleine Gruppe, der hat uns verboten, ins Schwimmbad zu gehen. oder zu schwimmen. Er sagte, da zieht man sich unschicklich an und da habt ihr nichts zu suchen. Und ich kannte sogar einen Pastor, der war allerdings in den USA, in Kalifornien. Der ging sonntags mittags am Strand entlang und hat geguckt, wen von seinen Schäflein er da so halb ausgezogen am Strand sitzen sieht. Und am Sonntag drauf hat er dann verkündigt, der und der ist aus der Gemeinde ausgeschlossen. Da lernt ihr mal, was Pietismus ist. So hat der das gemacht. Und sich von so einem Zwang, David sehe ich, dass er lacht, er weiß gar nicht, wie wir aufgewachsen sind, was wir so erlebt haben und warum ich so erleichtert bin, diesen ganzen gesetzlichen, pietistischen Kram hinter mir zu lassen. Dass ich endlich mal sein darf, wie ich immer schon wollte, dass ich tun darf, was mein Herz mir sagt, denn in mein Herz, da hat Gott nichts Schmutziges reingesetzt, wenn er da innen drinne wohnt. Und in diesem Jetzt, heute, können wir selber die Änderung hineinsprechen, die wir wollen. Und da gibt's noch viel zu lernen. Ich muss da auch noch sehr viel lernen. Nichts mehr aus Gefälligkeit zu tun, obwohl ich weiß, dass das nicht gut ist. Keinem einen Gefallen zu machen, der mich in Schwierigkeiten bringt. Ich kann Nein sagen. Und wenn ich es noch nicht kann, dann bin ich gerade dabei, das zu lernen. Und da habe ich, und das ist jetzt mein letzter Gedanke, da habe ich so eine wunderbare Predigtauslegung gelesen, diese Tage, von einem Mönch aus dem 5. Jahrhundert, der sich in der ägyptischen Wüste eingeschanzt hatte und meinte, er will ja nicht weltlich werden, er will wirklich göttlich werden und göttlich denken, aber der hatte einen ganz tollen Gedanken über das Wort Gottes. Und der trifft auf das heute zu. Das Menschenmögliche musst du zuerst mal in allen Dingen selber tun. Du musst nicht vor dem Backofen stehen, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Die hat gesagt, lieber Gott, zeig mir jetzt, auf wie viel Grad ich den Kuchen einschalten soll. Also sowas Verrücktes. Gott hat uns doch einen Verstand gegeben. Was wir vom Verstand entscheiden können, das müssen wir nicht Gott überlassen. Das ist unsere Sache. Ja, aber, und wenn wir wissen, der hat Hilfe für mich, der kennt es, dann kann ich auch zuerst mal Hilfe suchen bei jemand anders. Deswegen dürfen wir nicht Ärzte generell verurteilen oder Rechtsanwälte generell verurteilen oder alle möglichen Psychologen generell verurteilen. Manchmal ist es ganz nötig, dass du sowas hast. So manchen Leuten, die immer an Altar so aus Gewohnheit nach vorne laufen, immer das gleiche Problem. Jeden Evangelisten, der hierher kommt, da kommen ganz bestimmte Leute her und die wollen immer das gleiche hören, immer das gleiche wissen. Für solche Leute wäre es ganz gut, die würden mal lieber zum Psychologen gehen, als den Evangelisten da zu missbrauchen. Aber es gibt Dinge, die wir selber nicht tun können. Und das hat hier am Anfang der Manfred so schön gesagt, dass wir Hilfe brauchen von Gott. Ohne Hilfe von Gott schaffen wir es nicht. Wir brauchen nicht denken, dass wir alles können. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und Gott wird geehrt, wenn wir ihn um Hilfe anrufen. Aber nur dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dann ist auch Gott bereit, ein Wunder für uns zu verbringen. Und das hat dieser Mönch dort in der ägyptischen Wüste erkannt. Und zwar hat er eine Bibelauslegung geschrieben, über wie Jesus übers Wasser ging. Und das hat mich fasziniert. Und zwar, er schrieb da so in seinem Denken, Gott hat genug Balken, um sie über dein Wasser zu legen, wo es so stürmisch ist, wo es so Wellen gibt. Und er schrieb da, Petrus konnte nur über Balken gegangen sein. Also er hat es so ausgelegt. Und da wo Jesus war, da gibt's keine stürmische See. Da wo Jesus lief übers Wasser, da gab es Balken, schrieb er so in seiner Sprache da. Und ich habe mir das so vorgestellt. Also Jesus hat in dem Moment, als er über dieses Wasser geht, da ist so ein Fußweg aus lauter Balken entstanden. Und ich habe das für mich genommen und habe gesagt, Herr, dann brauche ich für den unruhigen Wassern meines Lebens keine Angst mehr zu haben. Denn Gott hat noch Balken genug. Und der Petrus, der ist als du auf den Herrn geschaut hast, auf diesen Balken gegangen. Und wenn du selber nicht mehr weiter weißt, dann schaue nicht auf diese stürmische See in deinem Leben. Das drückt dich runter. Da gehst du unter. Sondern schau auf Jesus und tritt sicher auf die Balken, die er legt in dein Leben hinein. Halleluja. Und das ist das Heute. Das Heute ist nicht nur natürlich. Auch im Heute erwarte ich Gottes Wunder. Im Heute erwarte ich das Übernatürliche. Und ich will nicht die Balken vor die Augen haben, aber ich will die Balken im stürmischen Wasser vor mir sehen. Und dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du auf dem Nullpunkt angekommen bist, dann kann es nur noch aufwärts gehen. Und dann schau auf Jesus. Und er hilft dir. Er hat was ganz Übernatürliches für dich parat. Und deswegen kannst du wirklich sagen, der Nullpunkt in meinem Leben ist der sicherste und beste Platz. Da geht's nur noch aufwärts. Halleluja. Und ich möchte einfach, dass wir, vielleicht stehen wir auf und du und ich, jeder einzelne von uns, kann einmal, ich lasse euch nicht nachsprechen, wie mein Mann das macht, ich könnte selber reden. Ihr dürft, sag mal das dem Herrn, sag mal dem Gott, deinem Schöpfer, dass du auf dem Nullpunkt bist, wenn du es bist, und dass du jetzt geführt werden willst und dass du nicht mehr deinen Dickkopf durchsetzen willst, dass du seine Führung annehmen willst und dass du ein Wunder brauchst, um die Situation deines Lebens gut bewältigen zu können. Ich brauche dieses Wunder, was nicht von euch. Ich brauche dieses Wunder. Und ich kann nicht durchs Wasser gehen, aber ich kann die Hilfe Gottes annehmen und diese Balken, die er mir schickt, wo ich fest drauf stehen kann. Und einer dieser Balken für mich heißt, ich vertraue Gott, egal was ist. Und noch so ein Balken heißt, ich liebe Gott. Ich liebe ihn von ganzem Herzen und der Feind Gottes, der Satan kann mich noch so viel ärgern und quälen und Sachen bringen. Ich habe mich entschlossen, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Mich kann nichts trennen, da kann er aufhören mit seinen Attacken, weil das gar nichts nützt. Diesen Balken habe ich fest bekommen von Gott. Ich liebe den Herrn. Ich vertraue dem Herrn. Und all diese Probleme, auf die schaue ich nicht, sondern ich schaue auf ihn. Halleluja.